This is Viva Con Agua.
Herzlich willkommen, Aminata. Es ist mir eine große Ehre, eine große Freude. Es war ein lagertechnischer, wir beide sind, glaube ich, technische, wie sagt man, Legastheniker dazu? Ja. Nee, ich weiß gar nicht. Darf man das sagen?
Oh, ich habe auch gerade schon als erstes wieder gedacht, ist das jetzt politisch korrekt oder nicht?
Ja. Es wird ein großes Thema für mich sein, weil ich habe mir, habt ihr ja auch gesagt, die sind alles für einen guten Swag-Podcast, der ist auch nie so richtig vorbereitet, weil wir gucken eigentlich immer Freeflow, was passiert. Und politische Korrektheit wird mich auf jeden Fall in diesem Podcast maximal interessieren, weil ich finde es voll krass, du engagierst dich sau viel und sehr diverse, würde ich sagen. Gibt es etwas, wofür du dich am gernsten sagt man nicht, ich bin im Schwabenländle, sorry, ich muss transparent machen, am liebsten engagierst?
Ich engagiere mich sehr gerne für Dinge, die mich selbst betreffen oder die Leute betreffen, die irgendwie benachteiligt sind. Ich habe aber auch ganz spät erst gemerkt, dass das Engagement ist, was ich mache, weil das irgendwie für mich selbstverständlich ist. Also das fing schon irgendwie in der Schule, war es schon so, also meine Mutter mir letztens erzählt, dass ich in der Schule immer für die dann eingestanden bin, die irgendwie ungerecht behandelt wurden oder halt dafür gesorgt habe, dass das aufgeklärt wird oder so, weil ich das nicht ertragen kann, wenn man unter Ungerechtigkeiten leiden muss, wenn man es eigentlich nicht müsste. Und deshalb glaube ich, ist das wahrscheinlich mein Engagement, was ich am gernsten mache.
Danke, dass du ins Schwäbisch verfällst mit mir. Haben die Lehrer das honoriert oder warst du eher verhaltensauffällig dann?
Nee, ich war, ich habe früher jede Woche die Schule gewechselt, weil ich bin als Schaustellerkind aufgewachsen, also auf dem Rummel. Da habe ich jede Woche halt so einen Zettel bekommen, wo drauf stand, wie ich mich verhalten habe, was ja eigentlich ganz witzig ist, dass man sowas hat. Und ich habe das auch nochmal angeguckt und das stand immer, dass ich jetzt sehr sozial war und so. Und das fanden die Lehrer gut. Also war ein gutes Gemüt und ich glaube, das kam bei allen gut an. Und es war ja auch so, dass ich war eher mit bei den Coolen, aber habe trotzdem dann für Mobbingopfer mal meine Stimme erhoben. Und das kam bei allen dann ganz gut an.
Und wenn ich fragen darf, was waren deine Eltern, also für Schausteller? Also was haben die, waren Clown oder was gibt's da alles? Elefantendompteure?
Nein, also das ist ja auch immer häufig das
Klischee.
Das Klischee. Schausteller sind auf dem Jahrmarkt oder Rummel und die Zirkusleute, die sind im Zirkus. Es ist tatsächlich so, dass meine Tante einen Zirkus hat, meine Cousins sind zum Beispiel Clowns, mein Onkel ist auch Clown. Und Artisten, aber wir sind Schausteller, also meine Mutter verkauft zum Beispiel Eis, früher hatten wir ein Fahrgeschäft, Schießbude, Eiswagen, Dosenwerfen, Crepe, also haben wir immer noch.
Quasi Dom?
Ja, genau. Ah. Quasi all die Leute, die jetzt gerade zu Hause sitzen und wirklich gar nichts mehr machen können, weil alle Jahrmärkte abgesagt sind und...
Was machen die Schausteller gerade? Also...
Was? Also meine Mutter malt gerade, die malt Eistüten, die malt wahrscheinlich die Eistüten, die sie sonst verkaufen würde.
Ist geil, feierst du es? Also was sie malt, ist es geil? Also könnte man jetzt zum Beispiel eine Ausstellung damit organisieren? Findest du es geil, was sie malt? Ist ja dann, hat sie das schon immer gemacht?
Nee, sie hat auch noch nie vorher gemalt, ich war auch echt beeindruckt, aber... Das war auch, glaube ich, vorgemalt. Das ist gar nicht so toll. Aber es ist schön zu sehen, dass die sind halt, also ich glaube, die Corona-Krise ist ja für jeden halt schlimm und besonders für Selbstständige und so, aber wir haben, also wir jetzt zum Beispiel würden immer noch irgendwie Wege finden, wie man was machen kann oder so, ne? Und Schausteller sind halt wirklich richtig am Arsch. Weil voll viele auch nichts anderes machen oder können zum Beispiel.
Aber ist es so, kannst du gerade, weil das frage ich mich zum Beispiel gerade so als Aktivist, ich war echt so eine Woche in so, naja, nicht Schockstarre, weil wir mussten aus LA rüberziehen und so, ne? Also das heißt, wir mussten ja den ganzen Umzug organisieren, so ganz schnell Dinge entscheiden und auch canceln und einpacken und so weiter, aber für einen Aktivisten, und das bist du ja auch, für eine Aktivistin, ist es doch eigentlich die Vollkatastrophe in seiner Bude eingesperrt zu sein und dann ab und zu mal über so Hangouts und so einen Quatsch zu kommunizieren und dann auf Instagram live zu gehen und so, das reicht doch nicht, oder? Da kriegt man doch auch keine Inspiration fast mehr, oder wie machst du das?
Also ich für mich persönlich, ich sehe mich ja gar nicht als Aktivistin, ne? Wobei ich Aktivistin bin, ich habe auch ich glaube, ich habe sowieso immer ein Problem damit, mich als irgendwas zu bezeichnen, was andere Leute irgendwie immer besser machen oder so. Und ich dann immer denke, ja, das, so ein bisschen, ne? Aber nicht so richtig.
Aber was sagst du
denn? Ich habe aber mittlerweile gecheckt. Ja, ich habe mittlerweile auch selber verstanden, dass ich Aktivistin bin. Ich habe auch mal geguckt, was es überhaupt bedeutet, Aktivist zu sein. Und Aktivisten sind ja eigentlich Menschen, die sich die gewisse Strukturen, Regeln oder wie auch immer nicht einfach hinnehmen und dafür sorgen oder versuchen, diese vorhandenen Strukturen eventuell zu ändern, auf unterschiedlichsten Art und Weisen. Und ich habe früher war ich so, okay, um mich Aktivist zu nennen, müsste ich irgendwo
in Lebensgefahr
sein. Auf Gleisen sitzen oder so, ja. Und nicht nur zu Hause auf meinem Sofa über Instagram irgendwelche Sachen machen. Die letztendlich aber total einen krassen Impact haben. Deshalb ist es für mich in meiner Art und Weise, wie ich Aktivismus betreibe, abgesehen jetzt von Demos oder so, ja keine schlechte Sache, eingesperrt zu sein, weil vieles, was ich mache, sowieso von meinem Handy aus passiert. Weißt du?
Ja, ja, absolut. Wenn du sagst, krassen Einfluss sehe ich genauso. Kannst du ein Beispiel geben, wo du selber überrascht warst, dass irgendwas, was du losgetreten hast oder was nur über wirklich die Plattform Insta gespielt wurde, eine Relevanz hatte, wo du selber überrascht warst, wo du sagtest, ah geil, guck mal, da kann man voll was mit erreichen.
Da waren einige Sachen. Also wirklich witzig fand ich eigentlich, letztes Jahr gab es so einen Fall, nachdem ein schwarzer Mann, eine Frau, oder ich weiß gar nicht mehr, was genau war, aber auf jeden Fall wurde ja ein Kind wurde vor die Gleise geschubst letztes Jahr, ne?
Ja, ja.
Und es war ganz, ganz schlimm und danach gab es natürlich ganz viele rassistische Reaktionen. Und in Hamburg, in Altona am Bahnhof, wurde eine Durchsage gemacht, in der vor weiteren muslimischen Attentaten gewarnt wurde. Und es war eine ganz rassistische Durchsage. Und es war ganz komisch, weil die Deutsche Bahn das eigentlich so nicht hätte machen dürfen, weil war ganz konfus. Und mir hat es jemand geschickt und gesagt, ey, ich saß gerade in der Bahn, dass das passiert ist. Und dann habe ich irgendwie erstmal gecheckt, ob das legit ist oder ob mir irgendwie jetzt jemand schreibt, ja, guck mal, das ist gerade passiert. Ich weiß, kann ja jeder sagen. Mhm. Und letztendlich habe ich das dann öffentlich gemacht und ich saß einen Tag einfach zu Hause. Ich hatte auch keinen Job an dem Tag, glaube ich. Ich hatte frei. Also habe ich den ganzen Tag damit verbracht, irgendwie diesen Fall aufzuklären. Und letztendlich war es dann so, dass die Bundespolizei ermittelt hat aufgrund dieser Instagram-Story und es auch Statements von der Bahn gab und ich Anrufe bekommen habe vom NDR, von RTL und so. Also da waren mega viele Medien dran und das Ganze wurde aufgeklärt. Und das wurde eigentlich nur aufgeklärt aufgrund dieser Instagram-Story. Und das fand ich dann krass.
Das ist auf jeden Fall...
Weil es wirklich von zu Hause einfach hier passiert ist. Aber sonst gibt es natürlich auch ganz viele andere Dinge, die irgendwie sind, wo man voll viel Aufmerksamkeit bekommt oder man tritt eine Diskussion los oder so. Merkt aber letztendlich auch immer wieder, dass viele Themen nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen, wie sie bekommen könnten.
Hast du ein Beispiel dafür?
Weil, ja, zum Beispiel, letztes Jahr gab es einen Fall, ja, es war letztes Jahr, krass, es fühlt sich an, als wäre es so lang her. Letztes Jahr hat dieser Saftladen True Fruits True Fruits hat ja schon öfters mal rassistische und sexistische Kampagnen gemacht und viele Leute wissen schon drüber, dass es nicht unterstützenswert ist. Und letztes Jahr kam eine Kampagne wieder auf von 2015, die sehr rassistisch und menschenfeindlich war und überhaupt nicht okay, in der zum Beispiel eine schwarze Flasche angeworben wurde mit den Worten "Schafft es selten über die Grenze". Und diese Kampagne wurde 2015 wurde die gelauncht in Österreich. Also so noch schlimmer geht's gar nicht. Jedenfalls habe ich da, keine Ahnung, 2-3 Tage auf Instagram verbracht und mich da für True Fruits eingesetzt, also gegen True Fruits und aufgeklärt und so weiter. Und da gab es zum Beispiel, es gab 3 Medien, die mir geschrieben haben, die wollten Interviews machen und die wollten dazu was bringen. Und letztendlich ist nichts davon passiert, weil es nicht relevant genug war oder keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall, gab es kein Coverage. Irgendwie hat dann, ich glaube, ein Medium hat vielleicht was dazu geschrieben. Wir haben mit dem Werberat gesprochen, die sind nicht eingeschritten. Also es ist nicht wirklich was passiert. Es gab einen großen Shitstorm. Viele Leute waren so, okay, cool, wir benutzen auf jeden Fall, trinken wir kein True Foods mehr. Aber im Großen und Ganzen gab es nicht die Aufmerksamkeit oder nicht nur die Aufmerksamkeit, sondern besonders die, ja, also Reaktion darauf, die man sich gewünscht hätte. So, dann im Sommer, 5 Monate später, gab es dann einen Sexismus-Skandal bei True Foods. Also kein Rassismus-Skandal, sondern ein Sexismus-Skandal, in dem bei einer weißen Frau ein Pimmel mit einer Sonnencreme auf dem Rücken gemalt wurde. Daraufhin gab es einen riesen Shitstorm. Sehr viele Prominente oder was weiß ich, Instagrammer und so weiter haben sich gegen True Foods gestellt. Es gab sehr viel Media-Coverage. Alle haben drüber gesprochen. Alle. Der Werberat ist eingeschritten. True Foods musste handeln. Und letztendlich, ich habe in diesem ganzen Sexismus im Sommer mit True Foods, ich habe nicht einmal was dazu gesagt. Nicht einmal. Ich habe nur Stories gepostet, wenn mich jemand getaggt hat. Weil voll in ein paar Artikeln auch drüber gesprochen wurde, dass sie sich auch schon rassistisch verhalten wurden. Und dann wurde auch auf mich irgendwie verwiesen. Aber am Ende des Tages war ich so, okay, diese Rassismusnummer am Anfang, wo mir Leute gesagt haben, wir schreiben darüber, und dann haben sie es doch nicht gemacht. Und jetzt diese Sexismus-Nummer ist einfach ein Beispiel dafür, wie schwarze Themen und weiße Themen in Deutschland behandelt werden. Es ist klar, es ist eine zweite Nummer und es ist nochmal passiert, dass True Foods die Scheiße verhalten haben, aber so wie beim Rassismus reagiert wurde und wie beim Sexismus reagiert wurde, war es für mich da einfach das Beispiel dafür, dass gewisse Themen nicht so viel Anklang finden in unserer Gesellschaft und in unseren Medien.
Woran liegt es, dass das Thema Rassismus in Deutschland nicht, wie soll man sagen, den Anklang findet, nicht offen kommuniziert werden kann, dass sich die Deutschen ganz schnell angegriffen fühlen, vielleicht, dass People of Color ganz schnell in eine dumme Situation kommen, also auch in so eine Rechtfertigung und also weißt du, da gehen so viele Fenster und Dings auf, wo ich mich immer so frage, ja, ist es weltweit, also haben wir einfach ein weltweites Rassismusproblem und das ist ein weltweites Problem oder ist Deutschland da sogar noch ein bisschen schlimmer manchmal? Ich weiß es nicht. Ich muss auch gestehen, ich war einmal in meinem Leben in einer Situation oder zweimal, wo ich quasi der Einzige dann Weiße war auf dem afrikanischen Kontinent. Fand ich eine super, super Erfahrung, aber es war jetzt noch nicht so, wo ich sagen würde, hey, ich wurde krass diskriminiert. Ne? So, es war schon White Boy in Town und so, aber ich wurde jetzt nicht, weißt du, so, ich kann das gar nicht empfinden, deswegen, oder ja. Ich kann versuchen, nur Mitgefühl zu haben und hab mir eigentlich so vorgenommen, nur noch die Fresse zu halten, fast, und nur das Maul aufzumachen, wenn ich merke, okay, das ist gerade rassistisch oder das ist sexistisch oder das ist homophob, hier muss jemand einschreiten, aber sonst gar nicht mehr darüber zu sprechen, weil ich nicht betroffen und dadurch, also weißt du, wie ich meine, so. Und ich finde es aber voll schwierig, da in so einen Diskurs zu gehen, weil ich das ja auch bei Viva Con Agua, ne, um auf die Jobebene ja auch zu kommen, voll schwierig finde. Wir sind ein Netzwerk, das 99,9% wahrscheinlich irgendwelche Bildungsakademikerinnen und Akademikerkinder sind und so weiter. Also ein Kartoffel, die studieren Ökotrophologie und ist ja auch alles geil. Ja. Aber manchmal, weißt du, so denke ich mir so, yo. Und durch Viva Con Agua Uganda und Äthiopien kommen natürlich dann die afrikanische Perspektive rein. Aber hier in Deutschland, wo ich so denke, so ey, das waren jetzt viele Themen, sorry.
Nee, aber finde ich gut. Also erstmal, klar, du bist, also ich bin ja froh, dass du nicht gesagt hast, du hast dann Rassismus erfahren oder so. Also ist ja klar, du wirst dich, also ich habe letztens gelernt, du kannst gar nicht diskriminiert werden, weil Diskriminierung nur funktioniert, wenn jemand quasi ja einer Minderheit angehört und du bist als weißer Mann, gehörst ja keiner Minderheit an, deshalb kannst du eh keine Diskriminierung erfahren. Was ich ich dachte, du kannst halt nur keinen Rassismus erfahren, aber jemand hat es mir letztens erklärt, ich muss mir noch mal was dazu durchlesen, aber ja, solange du keine Behinderung hast oder so, ist es natürlich so, dass du dann, ja, aber, also das, also ich weiß nicht, ich muss es noch mal durchlesen. Auf jeden Fall, gut, dass du es erkannt hast, dass du nicht von Rassismus betroffen bist, wenn du als einzig weißer Mensch zwischen Schwarzen bist. Das haben ja auch ganz viele das Problem, dass sie dann denken, das ist auch Rassismus. Aber Rassismus geht ja darauf zurück, dass die vermeintlich stärkere, ja, der vermeintlich stärkere Teil der Gesellschaft stärker ist als Minderheiten. Und deshalb ist auch das Problem, dass Rassismus, also um auf deine Frage zu kommen, Rassismus überall ist. Also vielleicht werde ich keinen Rassismus erfahren, wenn ich zum Beispiel nach Gambia fliege, wo mein Vater herkommt, und wenn ich da bin, dann habe ich keine Rassismuserfahrung, aber trotzdem habe ich ja Erfahrungen, die aufgrund von Rassismus entstehen. Also warum ist Gambia an dem Punkt, wo Gambia ist, aufgrund von Kolonialisierung? Deshalb ist eigentlich komplett alles auf rassistischen Strukturen aufgebaut. Und das ist so krass, auch wenn ich zum Beispiel, wenn ich reise, bin ich, egal wo ich bin, bin ich eine schwarze Frau und merke, dass ich selbst, gerade letztes Jahr war ich in Australien, ich bin auf der anderen Seite der Welt und dort ist eine Demo von Nazis so. Und ich denke, so neben meinem Airbnb, und ich war so, Mann, ich fliege hier um die halbe Welt und mach die Tür auf und dann sind da schon wieder Nazis. So, was geht denn ab? Aber so ist einfach unsere Welt, so sind die Strukturen. Es gibt aber einen unterschiedlichen Umgang mit Rassismus. Und das ist, glaube ich, das Ding, was wir in Deutschland haben, dass viele Leute gar nicht verstehen, was Rassismus ist, dass viele Leute sich damit gar nicht auseinandersetzen wollen und dass sie auch einfach denken, er findet nicht statt. So dass man vielleicht denkt, ja, wir werden ja hier nicht erschossen oder so wie in Amerika. Ne, was wollen wir denn so auf den? Ich glaube, dass sich da einiges geändert hat seit Hanau, was man auch in der Politik gesehen hat und dass es auch anerkannt wird, dass es sich dort um einen rassistisch motivierten Terroranschlag gehandelt hat. Aber bis dahin fand ich, dass Rassismus in Deutschland ein Ding ist, was einfach einem so, also wir sind so viele Schritte hinter der UK oder der USA oder so. Hier sind manchmal Sachen passiert, wie das mit True Foods letztes Jahr. Das hätte mal jemand machen müssen in den Staaten oder so. Tschüss.
Schlimmer
das,
weg.
Auf die Idee würden die nicht mal kommen. Und hier passieren Sachen, wo man sich denkt, das kann nicht wahr sein. Und es ist aber Realität. Und ich weiß nicht, warum viele deutsche Menschen, also ich sag mal weißdeutsche Menschen vielleicht oder ohne Migrationshintergrund oder so, oder einfach Leute, die nicht von Rassismus betroffen sind, so oft das Problem haben, ihre Rassismen anzuerkennen und auch einfach die Struktur anzuerkennen. Und dann wird es gleich immer gesagt, ja, sagst du jetzt, ich bin ein Rassist oder was? Und ich denke mir so, nee, ich will dir nur erklären, in welcher Struktur wir aufgewachsen sind. Ich bin ja selber hier aufgewachsen und ich musste selber erstmal verstehen, was es bedeutet, dass gewisse Dinge aufgrund von Rassismus so sind, wie sie sind. Ich bin auch in dieser Struktur aufgewachsen. Ich wusste das teilweise ja selber nicht.
Ich habe auch zum Beispiel erst vor kurzem wirklich so verstanden, dass es gibt ja denn diese These oder wie man das dazu sagen will, von umgedrehten Rassismus, und da habe ich auch erst verstanden, nee, es gibt's gar nicht. Also du kannst gar nicht, weil das war dann oft so, dass dann bedeutet, ja, geh mal als Weißer nach Jamaika, da erfährst du umgedrehten Rassismus und so. Und habe erst sehr spät quasi durch einen guten Freund, Freundin quasi wirklich, die mir das gesagt hat, nee, das stimmt nicht. Der weiße Mann wurde nie diskriminiert, wie du vorher auch gesagt hast. Ja. Und dadurch gab es diese Rassismus, gibt's gar nicht. Selbst wenn du dorthin gehst, du wirst nie, kannst gar nicht diskriminiert werden. Wie könnte man aus deiner Sicht oder Frau diese Strukturen einreißen? Weil ich habe so oft das Gefühl, das ist so, wie wenn du jetzt Algebra den Leuten beibringen willst, aber die haben noch nicht 1 plus 2 und 1 mal 2 und weißt du, also wirklich ganz die Grundbasics. So. Wie müsste das eigentlich, weißt du, ist es Empathie einfach als Schulfach und die erste Lektion ist, ey, es gibt unterschiedliche Menschen und alle sind geil?
Ja, Ich glaube, es wäre einfach die Lösung, wenn man das wirklich thematisieren würde, zum Beispiel auch in der Schule, und auch thematisieren würde, dass Deutschland massenhaft Menschen ermordet hat, zum Beispiel in Namibia, und wir auch eine Kolonialgeschichte haben, was einfach nicht thematisiert wird. Also teilweise, aber nicht so richtig, wie es sollte. Und ich glaube, dass man einfach Black History in die Schulen bringen sollte und vor allem deutsche Kolonialgeschichte und dann auch erklären, warum gewisse Dinge strukturell bedingt halt so sind, wie sie sind. Weil wenn Leute das verstehen würden, können sie es vielleicht annehmen. Aber das ist halt das Problem mit der Ignoranz. Viele Menschen sind ja so ignorant, die wollen das ja nicht wissen oder die akzeptieren das ja einfach nicht. Also viele Leute akzeptieren das nicht. Ich erkläre denen was und die sagen dann aber, wie sie das sehen, obwohl sie nicht davon betroffen sind, meinen aber das zu wissen. Und dann kommt man ja irgendwann an den Punkt, einfach wo man denkt, okay, verlorene Seele. Ich glaube aber, dass diese ganzen, die vielen alten Menschen jetzt zum Beispiel, die sagen, ja, das war aber immer so und so weiter, die sind vielleicht nicht mehr zu retten, aber die Zukunft ist ja eh die Jugend und wenn man da anfängt, von vornherein Dinge zu erklären, könnten die, glaube ich, besser angenommen werden. Das sieht man ja auch bei anderen Dingen, was, keine Ahnung, so Gender-Sachen oder Umwelt angeht, dass Kinder oder Jugendliche da nicht so ignorant sind wie viele alte Menschen, weil die irgendwie verstehen, dass Dinge sich ändern. Und ich glaube, viele das auch annehmen würden. Also glaube ich, man muss einfach am Anfang eine Gesellschaft von Anfang an so aufzubauen, dass sie tolerant ist.
Wofür engagierst du dich gerade? Was ist so in deinem Leben gerade wichtig, wo du denkst, so, dafür will ich mich engagieren weiter?
Also wir haben letztes Jahr, Ende Dezember, hat ein AfD-Politiker dafür geklagt, dass er das N-Wort aussprechen darf. Er hatte das nämlich getan im Landtag in Mecklenburg-Vorpommern. Dagegen wurde geklagt, dann hat er wieder geklagt, dass er es halt sagen darf und hat gewonnen. Und daraufhin haben
Mit
wir,
welcher
oder
Begründung? Sorry, wenn
daraufhin,
ich da unterbreche, aber das.
mit der Begründung, dass es, wenn das nicht böse gemeint ist, dann wäre das keine Beleidigung. Und er sagte auch, dass man diese Art von Menschen halt so nennen würde. Deshalb sei das okay. Und in gewissen, also die Begründung ist total beknackt. Abgesehen davon wurde sie von weißen Menschen gemacht, die halt sagen, wenn es nicht böse gemeint ist, kann man das sagen.
Ist das die, sorry, wenn ich da auch nochmal nachhaken müsste, ist es die oberste Entscheidungsebene schon? Also ist es Bundesverfassungsgericht? Nee, okay.
Das hat der Landtag entschieden.
Okay.
Von Mecklenburg-Vorpommern, also auf Landesebene, aber ja. Also, und das ist ja die nächste Frage. Da war es so, ich habe die Nachricht gesehen, ich war schon wieder so völlig, dachte mir so, oh, was zum Teufel geht mit Deutschland los, dass ein Mensch, ein Politiker im Landtag die Bestätigung bekommt, dieses Wort zu sagen. So, wo soll ich denn anfangen, wenn wir da an dem Punkt sind? Also, das ist so. Und dann war ich so, okay, ich fühle mich total ohnmächtig und ich fühle mich auch total verarscht und ich habe keinen Bock mehr, das weiter hinzunehmen. Ich habe meine Freundin angerufen, Aminata Touré, die ist Politikerin und ja, super vernetzt
Schleswig-Holstein.
und war so, genau, und meinte so, was können wir da machen? Und wir haben gesprochen und gesprochen und gesprochen und überlegt und dann in dem Moment hat mir jemand geschickt, dass es eine Petition gibt. Und dann hab ich halt die Petition natürlich geteilt und gepusht und so weiter und mich dann mit der Petitionsgründerin Charlotte Nisimiro zusammengetan und habe dann auch gesehen, dass es eine Kampagne, also eine Petition, eine Online-Petition über change.org läuft, die ist halt nicht bindend, also braucht man noch einen im Bundestag. Dann habe ich noch einen im Bundestag eingereicht, also hatten wir die Online-Petition, die Bundestagspetition und haben uns sofort zusammengetan und getroffen, haben mit ganz vielen Leuten gesprochen, haben so, keine Ahnung, enorm viele Menschen, so Prominente angeschrieben, die uns irgendwie Statements dazu senden, haben gemeinsam mit Change dann auch so ein Video geschnitten bekommen und haben ja überlegt, wie wir dagegen vorgehen können, dass es nicht akzeptiert wird und dass der Begriff als rassistisch eingestuft wird. Es ist zum Beispiel im Bußgeldkatalog steht, dass du, wenn du einen Polizisten, also das ist jetzt nicht nur, das ist auch sexistisch, wenn du zu einem Polizisten du Mädchen sagst, musst du 750 € Strafe zahlen, zum Beispiel. Ja, oder wenn, keine Ahnung, du Vogel sagst oder so, glaube ich, 1500. Also da stehen so viele Dinge und ist für mich dann unerklärlich, wieso man mich dann so nennen darf. Weil dieses Wort ist so schlimm. Ich kann es, also das ist auch eine andere Sache. Aber wir wissen alle, dass es nicht cool ist und das, was ich sagen sollte. Jedenfalls ist das, glaube ich, gerade unser Main-Ding. Und ich habe auch gemerkt, dass das wahnsinnig viel Zeit und Energie kostet, auch diesen ganzen Online-Aktivismus aufs echte Leben zu shiften. Also das war so zum ersten Mal, dass wir wirklich, oder dass ich außerhalb des Internets irgendwas gemacht habe und wir uns ständig getroffen haben und halt mit Leuten gesprochen haben und so. Und dann auch zum Beispiel merken, ja, eine Petition zu teilen oder mal eine Story zu machen, macht jeder auch mal schnell, ne? Aber danach dann noch da zu sitzen und Dinge wirklich zu machen in der echten Welt, ist nochmal ein anderes Ding. Und die Motivation der Leute ist dann auch nochmal anders, ne? Also es ist schwierig. Und es ist dann auch so, dass schnell mal jemand nicht da ist. Aber
das ist dann halt Vereinsarbeit im Prinzip, ne?
Also, genau. Ja. Und es war so, dass Charlotte und ich eigentlich alleine da, also wir waren eigentlich allein. Und dann hatten wir noch ganz viel Unterstützung von Change. Und Charlotte meinte dann auch irgendwann, wir müssen eine Demo machen. Und ich war komplett überfordert damit, weil ich voll Angst hatte. Ich habe noch nie eine Demo gemacht. Ich war auf tausende Demos, aber ich habe keine gemacht. Mein Problem ist auch immer, dass wenn ich was mache, dann will ich es richtig geil machen. Ich wusste, ich habe keine Kapazitäten, weil ich super viel gearbeitet habe und das auch noch nebenbei gemacht habe, aber dann auch noch eine Demo organisieren. Letztendlich war es aber so, dass diese Demo passiert ist und kurz nach Hanau,
ich war komplett in Hamburg, genau.
Das war für mich so, dass ich auch gemerkt habe, ich muss meine Prioritäten irgendwie setzen. Ich weiß, ich will mich für tausend Sachen einsetzen und so, aber diese N-Wort-Debatte war so das Hauptding jetzt und es hat einfach so viel Kraft gekostet und zusätzlich auch mit Hanau davor, dass ich gemerkt habe, ich kann auch nicht auf jeder Hochzeit tanzen und es verlangt einfach so viel Kraft, also körperlich und seelisch, dass das gar nicht möglich ist, so viel zu machen. Deshalb ist das gerade so das Hauptding. Und
wie können sich Leute engagieren, die sich da dafür einsetzen wollen, dass dieses Wort im Landtag, was völlig absurd ist, und noch in irgendeiner anderen Raum, Öffentlichkeit überhaupt benutzt wird? Also was können Leute machen, was Verhandlungsanweisungen gibt's?
Man kann natürlich als erstes erstmal sich selbst educaten und verstehen, warum das nicht geht und in jeder Möglichkeit oder Form dann in dem Moment den Leuten das sagen. Also ich finde es natürlich super, wenn alle diese Petition teilen und das unterschreiben. Wir haben mittlerweile über 100.000 Stimmen. Das ist voll schwer, so viele Stimmen zu
bekommen. Wollte ich gerade sagen, ab 50.000 kommt ihr doch im Bundestag, in diesen Ausschuss.
Ja, aber nur mit der, dafür braucht man eine bindende Petition, die im Bundestag eingereicht ist und die wir da eingereicht haben, ist immer noch in Prüfung. Das dauert halt alles mega lang.
Ja, krass.
Aber diese Online-Petition, klar ist es dann auch wieder so, dass man sich fragt, die Online-Petition hat so viele Stimmen und wir sind trotzdem nicht damit im Bundestag. Ist es dann, also ich will jetzt das hier nicht sagen, aber ne, ist halt, weiß nicht, betrifft eigentlich jeden dieses Thema. Aber ja, natürlich ist es super, das zu teilen, die Petition zu unterschreiben, zu einer Demo zu kommen, wenn es eine gibt. Oder zum Beispiel Charlotte, die macht den Instagram-Account Black Power Germany. Die braucht auch Unterstützung. Ich bin halt in Berlin, sie ist in Hamburg. Wenn jemand unterstützen oder helfen will, meldet euch. Aber was ich auch ganz wichtig finde, ist diese Aufklärung, die man im Alltag hat. Weil das ist eigentlich das Ding, was man braucht. Weil dieses, wir teilen alle die Petition und unterschreiben die. Die alle, die unterschreiben, die wissen das eh schon. Und klar, es ist super, dass unterschrieben wird, aber noch besser, also nicht noch besser, aber sehr gut finde ich es, wenn man seiner Oma, Tante, Onkel oder sonst wem erklärt, warum es sowas geben muss, warum wir dieses Wort nicht weiter verwenden wollen und sollen. Und halt einfach aufklärt, weil ich glaube, Aufklärung sorgt letztendlich für Verständnis und Verständnis würde letztendlich dafür sorgen, dass sich Dinge ändern.
Ich habe immer gesagt, dass mich nie interessiert, irgendwo zu sprechen vor so einem, auf so einem Social Summit oder weißt du, wo dann so ganz viele soziale Organisationen, das finde ich alles langweilig, weil die Leute wissen ja eh virtuelles Wasser und dass man genau das Gleiche, was du auch sagst, sondern ich will halt aufs Hurricane gehen, wo ich halt Bier, geil, Alter, was?
Ja.
Und so, den will ich haben. Perfekt. Genau den will ich haben, weil da hast du eine Transformationsentwicklung sozusagen. Da hast du Leute, die sich vielleicht noch nicht gar nicht so viel engagieren und vor allem ja auch nur, weil das Spektrum, das ihnen offeriert wurde im Leben, das nicht ermöglicht hat. Also das ist ja auch das, was ich immer bei Integration denke. So, ja klar, wirst du nicht integriert, wenn du im Refugee Camp im Osten bist oder so. Aber jeden Mensch mit Migrationshintergrund, den ich kannte, der war irgendwie integriert, weil er halt in einem System eingebettet war. So, und dann funktioniert das. Aber wenn du halt nur abgeschlossene Silos baust, so. Wenn du...
Voll. Aber dazu kommt auch noch dieses... was ich auch erst dieses Jahr gemerkt habe, ich glaube, weil ich nehme mich immer selber nicht ernst genug oder verstehe immer nicht, dass ich tatsächlich wirke, ne, ja, auf Menschen. Ja. Und das ist ganz häufig passiert, dass mir Leute geschrieben haben, hey Aminata, du bist so ein Vorbild oder die Arbeit, die ihr macht, es ist so super, wo ich dann auch überdenke, das ist für mich gar keine Arbeit, ne? Aber so, die Arbeit ist super und es inspiriert mich total. Ich habe das und das gemacht oder das und das gemacht oder ich fühle mich empowered oder bin gestern aufgestanden und habe gestern in der Klasse das und das gesagt, weil ich das Gefühl habe, ich kann das jetzt machen, weil ich sehe, dass das geht, dass man das darf und fühle mich einfach dadurch bestärkt. Und das ist der nächste Punkt, der so geil daran ist, dass man die eigene Community irgendwie bestärken kann und das auch tut. Weshalb auch dieses innerhalb der Community reden total wertvoll ist. Obwohl man ja, oder ich manchmal denke, ich brauche euch gar nichts erzählen, weil wir sind alle an diesem Punkt, aber wir sind gar nicht alle an diesem Punkt. Und ich nehme es immer für total selbstverständlich, aber das, was wir machen, ist überhaupt nicht selbstverständlich so. Ja. Ist für mich nur irgendwie selbstverständlich, aber davon darf ich nicht ausgehen. Weil wenn es für alle selbstverständlich wäre, wär die schon anders. Ja. Und so, klar haben es schon... Viele Menschen, viele Jahre vor uns, haben super, super krass aktivistische Arbeit gemacht und ganz, ganz, ganz toll, besonders für die afrodeutsche Community, sich eingesetzt und so viele Dinge geändert, ohne die wir jetzt heute das gar nicht machen können, was wir machen. Aber ich glaube, dass auch dieses, also dass dadurch, dass man Instagram zum Beispiel hat oder das Internet an sich, hat man halt viel mehr die Möglichkeit, das zu multiplizieren. Voll anderes Thema, was ich einfach noch dazu gesagt habe, ne?
Ja, nö, gar nicht, finde ich, weil das ist ja eher so eine Metaebene noch. Das ist ja quasi der Grundstock vom Aktivismus sozusagen, dass man auch immer wieder von vorne anfängt, ne? Also da auch gar nicht, ne? Du kannst es halt nicht durchspielen. Das ist egal, was so passiert. So, ich glaube auch nicht, dass beim Thema sauberem Trinkwasser oder Sanitärversorgung irgendwann durchgespielt und jetzt haben alle Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Ich glaube nicht, dass die Welt so funktioniert und ich befürchte auch, dass Rassismus und die, das Gegeneinander und das manipulierende System, das dahinter steckt und in Gut und Böse und Schwarz-Weiß und Gut-Schlecht und so weiter, zu auch nicht ganz verschwinden wird einfach. Ne? Also das ist wahrscheinlich schon ich weiß gar nicht, ob ich jetzt mich viel zu weit aus dem Fenster lege und warme Socken anhabe, also dünnes Eis und warme Socken, aber du hast ja mit Himmel und Hölle genau das Ding sozusagen einmal und es ist die mit einer der grundlegendsten Strukturen, die westliche Welt bekommen hat, so. Und das ist, wirkt und, ne, und wir hatten ja auch, wir haben, glaube ich, jeden Fehler bei Vivo con Agua gemacht. Ich glaube, dem von ganz am Anfang bis vor kurzem, den ersten, da haben wir eine Ausstellung gemacht, kam ein Fotograf, damals war 2006, also wir haben 2005 die Idee gehabt, 2006 den Verein gegründet und wir hatten die Chance, eine Ausstellung zu machen im Audimax in der Uni Hamburg. Wir haben dann eine Ausstellung gemacht und hatten Fotos von Kindern, die Fliegen in den Augen hatten. Das war mir überhaupt 0,0, gar keine Chance. Wirklich, ich kam aus dem Schwabenländle, Bildungsbürgertum, nicht überhaupt kein so Einlauf bekommen von, ich glaube, Black Students Group Hamburg, danke immer noch, voll der wichtige Einlauf. Ich glaube, jeder Einlauf war voll wichtig. So. Ja, ja. Und der letzte war, da waren wir auf einer Projektreise jetzt in Äthiopien, wo halt auch ein Bild ein Musiker veröffentlicht hat, Musikerin, wo sie gespielt hat und die Szene war halt so, sie hat halt gespielt in der Schule in Afrika, wo dann natürlich Augenhöhe nicht Mann, Kinder und dann noch Schwarz-Weiß sozusagen hat es und es einfach gepostet und sich darüber auch ja nicht den Gedanken gemacht, den man hätte so machen sollen. Und auf der anderen Seite natürlich ist die Situation genauso gewesen. Es war natürlich noch ein äthiopischer Aktivist von uns dabei, der geht dann aber natürlich unter ihn und so weiter. Ne? Ja. Kannst du ewig. Aber das heißt, die Fehler, ja, bis heute machen wir in diesem Kontext immer noch Fehler. So, wo ich halt so dankbar bin, dass es Korrektive gibt, die halt dir voll auf die Fresse hauen. So, weil wenn die dir nicht auf die Fresse hauen, dann veränderst du es nicht. Dann denk, also ne, es muss auch manchmal wehtun. Das habe ich auch gelernt. Voll. Also, weißt du, wenn es nicht wehtut und es nur so lieb ist, dann, ja, so passieren dann halt wirklich die Sachen, dass man halt sagt, okay, die Organisation muss sich da einfach weiterentwickeln. Ne? Also du musst halt einfach Leute, die davon keinen Plan haben, in Seminare schicken. Und ich meine, guck mal, wenn das uns, also das ist halt das, was mich immer so und jetzt muss ich wieder aufpassen, weil, aber du hast vorher von diesen Selbstverständlichkeiten gesprochen, weißt du, rein theoretisch müsste man davon ausgehen, dass es bei Viva Con Agua selbstverständlich ist, dass jeder da krass gecoacht ist und krasse Awareness und es voll auf dem Radar hat, weil unser Kontext einfach das hergeben muss. Und trotzdem ist es nicht so. Um ganz offen. Ja, du willst was sagen?
Eigentlich müsste das ja, genau deshalb ist es ja eigentlich wichtig, dass man in Firmen oder so weiter Menschen hat, die Migrationshintergrund haben oder die schwarz sind. Weil wenn, also ich denke ganz oft, wenn es überall einen schwarzen Menschen geben würde, der dann vielleicht mal sagen würde, Moment mal, ich glaube, das können wir jetzt nicht so machen, dann wäre es besser. Das Problem ist dabei aber auch, dass viele schwarze Menschen irgendwo sitzen und nichts sagen, weil sie sich nicht trauen, was zu sagen oder weil sie wissen, dass sie dafür belächelt werden, weil sie ihren Job vielleicht fürchten. Also es gibt ganz viele Situationen, da ist sogar ein diverses Team, da sagt dann aber keiner was, weil die trotzdem immer in der Minderheit sind, weil sie vielleicht nicht ernst genommen werden, weil da einfach nicht so viel drauf acht gegeben wird. Deshalb ist eigentlich die Lösung, dass Teams diverser sind, was ja eigentlich immer alle sagen, was ich auch sage, ist aber auch eigentlich gar nicht so die Lösung. Denn ich glaube, die Lösung ist ja eigentlich Empowerment, weil wenn man zum Beispiel schwarze Menschen dazu empowert, aufzustehen und was zu sagen, auch in einem Arbeitskontext, dann würde es was helfen. Aber viele schwarze Menschen sitzen irgendwo und sagen gar nichts, weil sie sich nicht trauen, weil sie keinen Bock haben, weil sie es selber vielleicht gar nicht wissen. Nur weil irgendwer schwarz ist, heißt es ja nicht, der ist super aufgeklärt und kann dir alles Mögliche erklären. Mhm. Muss er ja auch eigentlich nicht, ne? Deshalb, ja klar, wäre es cool, wenn jeder aufgeklärt ist, aber...
Ich glaube, was du sagst, Empowerment und Education, also weil natürlich der People of Color empowert und ertraut sich und sagt einfach, nee, das ist rassistisch. Oder educated, dass der andere Weiße aufsteht und sagt, nee, sorry, das ist rassistisch. So, wenn er ne, das Verständnis hat. Das ist vielleicht auch der Unterschied, den du vorher UK-US gemacht hast, dass da nochmal ein anderes... habe ich das Gefühl, Awareness-Level ist und auch Diversity-Level. Also da ist einfach eine ganze...
Also da ist es ja einfach so, dass es viel schwarzer ist. Ne? Ja. Da sind halt viel mehr schwarze Menschen. Hier denken die Leute einfach teilweise, es gibt keine schwarzen Menschen. Ist ja genauso, ich kann in den Supermarkt gehen, da gibt es niemals Make-up für mich oder in den Drogeriemarkt.
Ja.
Da brauche ich gar nicht, auf die Idee komme ich gar nicht, dahin zu gehen, um mir da Make-up zu kaufen.
Ja. Ja.
Weil ich einfach weiß, das gibt's nicht.
Ja.
Und wenn du, keine Ahnung, gehst in Amerika in den Supermarkt...
Klar.
Natürlich findest du da was für schwarze Menschen, weil schwarze Menschen einfach ein normaler Teil der Gesellschaft sind und Leute wissen, okay, du bist schwarz, du bist weiß, aber du bist trotzdem Amerikaner oder US-Bürger, weil du kannst schwarz sein.
Oder ein Konsument.
Oder
ein Konsument.
Oder ein Konsument.
Ja, ja.
Ja, einfach ein Konsument. Ja. Du bist einfach irgendwer. Aber hier ist es ja so, oh, du bist schwarz, ne? Dann kannst du dich... Also der erste Gedanke ist, schwarz und deutsch, das geht nicht zusammen bei vielen Menschen. Ist ja aber so. Aber deshalb ist es wichtig, dass man educated und dass man Sachen auch einfach anspricht. Und selbst, keine Ahnung, ich weiß, letztens hatten wir so ein Meeting, wir haben irgendwie Formate besprochen oder was auch immer, irgendwas besprochen. Und wir waren halt ein ganzes Team und bla bla bla. Jedenfalls, und die sind auch alle super aufgeklärt und Diversity... Trotzdem sitzen wir da im Raum und an irgendeinem Punkt meinte ich, ey, ich möchte, dass wir mit Kameramännern oder Frauen mit Migrationshintergrund vielleicht auch mal arbeiten. Hatte ich noch nie, doch ein oder zwei, keine Ahnung, was war's, ne? Aber vielleicht kann man darauf auch mal achten, weil davor habe ich ganz lange gesagt, ich möchte mit Kamerafrauen, ich will Kamerafrauen, ich will Kamerafrauen. Hat auch voll lange gedauert, bis wir irgendwie mal Kamerafrauen zusammen hatten.
Krass.
Und dann dachte ich so, okay, geil, nächster Schritt, so, wir machen jetzt das Team ein bisschen diverser und habe auch gesagt, seht ihr selber, wir sitzen hier wieder an einem Tisch mit komplett nur weißen Menschen außer mir. So. Und das ist ganz geil, wenn man in dem Raum sitzt und das einfach sagt. Weil eigentlich ist ja auch so ein bisschen, ist es so, alle reden die ganze Zeit von Diversity und so, aber ist trotzdem nichts diverse, ne? Es wird immer über Diversity gesprochen, aber die Teams sind trotzdem ziemlich weiß und ja. Und das trotzdem mal anzusprechen, selbst wenn man dann nicht, klar, ich muss auch nicht dann da jetzt eine Frau besetzen oder einen Schwarzen, weil die dann eine Frau ist oder so. Natürlich geht es nicht darum, aber einfach mal zu sagen, hey, schon mal darüber nachgedacht, dass man eventuell auch mal gucken könnte, dass man wirklich diverser ist und nicht nur sagt, wir wollen Diversity.
Ich glaube, das ist für mich der größte Segen, dass Viva Con Agua Uganda existiert und Viva Con Agua Mosambik und jetzt in Südafrika entsteht, damit wir nämlich da aus dieser Blase und Komfortzone auch rausgeholt werden und eine andere Perspektive haben. Und wir haben so ein Ritual und das, also es bei jedem Meeting enden wir eigentlich mit Insights. Das sind so Erkenntnisse, die wir gewonnen haben von so Reisen, von Projekten und so weiter. Und geht es eigentlich um so eine Art Shared Knowledge, aber auch um Tiefe und Emotionalität reinzubringen. Und das ist aus meiner Sicht, und das ist wieder eine ganz persönliche Beobachtung und wieder dünnes Eis und wieder warme Socken an, aber eine ganz krasse Beobachtung, dass die meine Kollegen aus dem afrikanischen Kontext fast immer eine tiefere Ebene nochmal rankommen, an die ich nicht rankomme. Mhm. Und wo ich dann eher so einen Gänsehautmoment habe. Natürlich ist es dann auch die Emotionalisierung von so Reisen und so weiter, oft auch dann in dem Kontext, aber wo du denkst, so krass, da komme ich gar nicht ran. Also irgendwie gibt es da dann vielleicht, und vielleicht ist es diese Komfortzone, in der man dann auch als ja, Schwabe in St. Pauli sozialisiert irgendwie dann irgendwie gehalten wird. Ja, klar, durch Viva Con Agua verlässt du sie auch mal, aber eigentlich bist du immer in einer Komfortzone. So und ja. Und dann kommst du gar nicht auf so tief, also aus meinem Gefühl, so krass tiefe emotionale Erkenntnisse, wo du denkst, ah, okay, krass, okay, wow. Ja. So, und das hatte ich voll oft und deswegen bin ich also so dankbar, dass wir quasi diese Perspektive haben und ich würde die noch sehr viel, also mehr hier gerne integrieren, weil ich so auch, wie du das Gefühl habe, dass es halt einfach nicht wirklich diverse ist, Deutschland. Und so ein bisschen, dann auch der Swag fehlt, ne? Also so und ein bisschen manchmal auch die so eine, ja, so eine ja, gleiche Witz, Langeweile, whatever und so. Und aber, weißt du, andere Leute ticken anders, ja, haben einen anderen Drive, sind schneller, sind langsamer, sind lustiger, sind whatever. So, und ich glaube, das ist halt geil. Und nur dann, also, ich muss das endlich mal hinkriegen, weil ein Musiker hat die geilste Form, wie er Viva Con Agua erklärt. Und er sagt zwar, er macht es mit Samples, ist ein Mashup. Und erst kommt Justin Timberlake, dann kommt Simon & Garfunkel, Walk on the Water, also nur so ganze Snippets über das Thema Wasser. Und du verstehst es am Anfang gar nicht. Und am Ende packt er sie zusammen und macht einen Mashup-Song. Und dann, ah, geil, und dann ist geil, wenn alles zusammenkommt. Und genauso ist ja eigentlich auch Viva Con Agua oder unsere Gesellschaft. So. Und voll oft, ne, ich finde es so erstaunlich, wie du es sagst, du sitzt im Meeting und du bist die einzige Women of Color da, so und du musst denen jetzt die Diversity, also du bist ja dann auch quasi wie, von dir wird ja dann alles ja auch erwartet sozusagen, ne? Du musst die Diversity reinbringen, du bist die Protagonistin vor der Kamera, du musst irgendwie auch die gute Laune-Fee spielen und so weiter, also weißt du, was da alles dann auch in die Personen rein, wo du denkst so, ey, spinnt ihr? So, also schön die ganze Verantwortung auf mich packen, aber was ist mit euch los?
Ja.
Was machst du heute noch?
Ich mache nichts.
Wie geht's dir mit diesem?
Seit Tagen nichts.
Wie geht's dir mit diesem Corona? Machst du wirklich nichts? Das glaube ich nicht.
Ich mache nichts, das ist total krass. Ich mache nichts. Ich gehe immer von 3 bis 4 auf den Balkon eine Stunde, weil dann ist eine Stunde Sonne.
Geil.
Aber es ist richtig gut, dass ich auch so die Zeiten habe. Und ich habe ich habe mir viele Dinge vorgenommen, die ich in der Zeit machen kann. Ich gehe aber davon aus, dass es noch ganz lang so gehen wird. Deshalb mache ich jetzt erstmal nichts. Und ich finde das ganz, ganz, ganz toll, weil es super entschleunigend ist, weil ich Aber auch durch, also dieses Jahr war für mich schon viel zu viel. Ich habe, also nach Hanau ging es mir ganz schlecht und danach hatten wir halt diese Demo, die ich auch normalerweise niemals gemacht hätte. Ich habe auch vorher gesagt, ich kann auch nicht sprechen. Also ich hätte das nicht gemacht, weil ich mich gefühlsmäßig, also ich hatte keine Kraft. Ich hatte keine Kraft. Und habe das aber natürlich trotzdem gemacht. Und es war natürlich trotzdem super empowernd und so, aber danach war ich wirklich so, ich brauche eine Pause, weil mein Kopf und mein Herz und mein Körper alles wehtut und ich kann nicht mehr. Und dann habe ich noch ein paar Jobs gemacht und so und jetzt ist eine Zwangspause. Und das finde ich tatsächlich angenehm, weil ich zum ersten Mal in meinem Leben, glaube ich, nicht das Gefühl habe, ich muss jetzt was machen.
Cool.
Ich habe immer das Gefühl, ich muss was machen und ich mache auch immer was. Ich mache so viel und ich höre niemals auf. Und jetzt sitze ich einfach hier. Ich gucke nicht mal Serien oder so. Ich habe Interviews geguckt von Künstlern, die ich mag oder Musik gehört. Aber ich habe nicht mal gelesen bisher. Ich bin gespannt, wann die Langeweile kickt, aber bisher bin ich einfach wirklich, ich genieße es einfach hier zu sein.
Ich glaube, für alle, die sich jetzt noch gefragt haben, ob du eine Aktivistin bist, wenn du die erste Zwangspause in deinem Leben hast, dann ist das der beste Beweis dafür. In dem Sinne, danke fürs Teilen der Zwangspause. Ich hoffe, die technischen Dinge haben funktioniert, dass es aufgenommen hat.
Gerne.
Das werde ich dir nachher
Ich bin
bestätigen.
gespannt, es hat manchmal gehakt, ne? Bei dir auch?
Manchmal hat es gehackt, ja. Mal gucken, ob die technischen Feen das leisten können, aber bestimmt. Wir cutten eigentlich nie. Wir haben noch nie geschnitten. Weil ich glaube, wann
Ja, dann aber
authentisch.
heute auch nicht.
Nee, eben, eben. Also das Einzige, was die, glaube ich, machen, ist manchmal diese M's und S und so raus. Aber ich schicke es ja, sobald es online, also sobald es fertig ist.
Ja, die Leute sind ja eh. Also Leute, wenn ihr das hört, ihr werdet ja Verständnis haben, dass wir jetzt zu Hause sitzen und nicht in einem Tonstudio.
Ja, eh, ich meine, guck mal, das ist aber das auch das Geile. Also, das muss ich wirklich sagen, überleg mal, Aktivisten, also ich habe auch, deswegen fand ich deine Definition auch geil. Und ein Kumpel von mir, der ist so ein bisschen, wie soll man sagen, intellektueller, avantgardistisch, sehr links natürlich, Künstler und so, aber so ein Verkopfter auch. Und der mir immer auf die Fresse haut und der sagt, Micha, du darfst dich gar nicht Aktivisten nennen. Ich so, hä, warum darf ich das nicht? Naja, Menschen, nur die quasi Lebensbedrohung, weißt du, so, das sind wirkliche Aktivisten. Du bist so ein Komfortzonen, irgendwie ein bisschen was mache und so. Der findet es schon gut, was ich mache mit Viva, aber der sagt halt einfach, dass so. Und ich bin ja der Meinung, ey, ist mir scheißegal, welches Label die Leute mir draufpacken. Aktivist, Künstler, Freak, CEO, Unternehmer, whatever. Hauptsache, sie engagieren sich. Und ich
Ja,
bin, also
eben.
weißt du, ich bin von meinem Verständnis auch der Clown. Ey, gerne, ich bin dein Clown. Wenn du lachen willst, yo, versuche ich einen schlechten Witz zu machen, kriege ich irgendwie hin. Und wenn ich tanzen soll, yo, dann tanze ich halt schlecht. Also was ich schon im afrikanischen Kontext schlecht getanzt habe, damit Leute quasi darüber lachen, so, das ist, also ja, aber da tue ich natürlich auch ein Stereotyp dann mal bedienen und so weiter. Also das ist ja dann auch komplexer, aber. Aber deswegen gibt den Leuten die Labels, die sie wollen. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist ja, das Spannende ist ja, dass wir mittlerweile diese ganzen Sachen haben, die du früher nicht hattest als Aktivist. Früher, ich meine, überleg mal, wie anstrengend Flugblätter. Alter, erstmal
Ja.
einen richtig guten Text schreiben, da würde ich schon scheitern. Also so eine Caption bei Instagram geht noch, aber so einen richtigen Text und dann, ne, dieses einfach das Verteilen. Ganz andere Dimension und du hast einen
Cool.
eigenen Fernsehsender. Tja,
Ja.
ist geil. Danke, dass du das machst von ganzem Herzen, weil das kann ich nur zu, das, was
Vielen Dank.
irgendjemand schon zu dir gesagt hat oder wahrscheinlich mehrere Leute, das ist ja wirklich, dass du Leute inspirierst und begeisterst. Und das, wie du es machst und so, und ich glaube auch, dass viele unterschätzen das, wie anstrengend es für einen selber ist manchmal, ne? Und
Ja,
das so dieses Rad
das
und
auf jeden Fall, aber das unterschätze ich ja zum Beispiel auch selbst. Deshalb kann ich es auch nicht niemandem verübeln, wenn er das schon von außen unterschätzt. Ich unterschätze es schon selber. Und ich weiß auch, dass man auf sich aufpassen muss und jeder muss für sich aufpassen. Und das Schlimmste ist ja, dass man Dinge manchmal, also dass man viele Dinge macht und trotzdem immer wieder bei Null anfängt und irgendwie zu einem Punkt kommt, wo man denkt, Leute checken es einfach nicht. Voll viele checken es, aber voll viele nicht. Und man irgendwie frustriert und verzweifelt ist, weil davon darf man sich nicht nicht kaputt machen lassen.
Man muss sich Aminata als eine glückliche Person vorstellen. Lernt sie den. Du kennst das Zitat, ne?
Nee.
Kennst du nicht? Sisyphus? Sisyphus sagt dir was.
Sisyphus?
Ja. Man sagt doch Sisyphus-Arbeit, ne? Weil der Typ quasi immer den Berg hoch... so
und fällt immer wieder runter.
Genau, und was die Leute nicht erzählen dabei ist, dass man sich Sisyphus als einen glücklichen Menschen vorstellen muss. Ach das so. Ist quasi ein Zusatz, weil er ist in der Aktivität und das ist auch, was ich immer versuche Leuten zu, klar, wenn die so sagen, ey, du opferst dich so auf und ich so, ey, bist du bescheuert, ich habe voll das geile Leben, ich engagiere mich und bin immer aktiv und treffe inspirierende Leute und so weiter, also ich opfer mich 0,0 auf. Klar, ich arbeite viel, aber ich mache es ja gern. Das ist ja gar nicht mal Arbeit. Also da fängt ja auch dann schon wieder Definition, was Leute und so. Aber deswegen, man muss sich Aminata als eine glückliche Frau vorstellen.
Ich bin eine glückliche Person auf jeden Fall. Wir bleiben glücklich, wir bleiben engagiert und wir haben keine Angst. Weder vor rechten Leuten, die uns bedrohen, noch vor Corona.
This is Viva Con Agua.